Welcome to Rhineland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge Rheinland Valley. Heute unser Gast Philipp Demel. Er ist Influencer und Co-Founder von Flapgrip, auch bekannt aus Die Höhle der Löwen. Wie er beide Rollen unter einen Hut bekommt und welche Eindrücke und Learnings er aus der Zeit von Die Höhle der Löwen und danach mitnehmen konnte, hat er uns im Gespräch berichtet. Ich fand es sehr interessant und würde deshalb sagen, starten wir direkt rein. Let's go!
Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business Podcast für zwischendurch. Heute mit Philipp Demel. Er ist Co-Founder und CEO von Flapgrip. Mit Flapgrip habt ihr eine multifunktionale Smartphone-Halterung auf den Markt gebracht. Sie dient unter anderem als Navi-Halterung im Auto, als Mediaständer und kann am Laptop für freihändige Videocalls befestigt werden. Du bist aber darüber hinaus auch noch Influencer, Social Media Influencer mit 225.000 Abonnenten bei Instagram und Experte in den Bereichen Branding und Social Media. Außerdem bist du uns direkt aus deinem Office in Frankfurt zugeschaltet. Hallo Phil.
Servus, hi und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch sehr, dass du hier bist. Wird, glaube ich, auch ein sehr interessantes Interview. Wir starten mal mit so eine kleine Vorstellungsrunde. Vielleicht kannst du ein paar Eckdaten noch zu dir sagen. Woher kommst du? Wie bist du hier hingekommen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin based in Frankfurt, bin ursprünglich aber in Darmstadt geboren. Das ist nicht so weit von Frankfurt entfernt. Dort dann auch zur Schule gegangen und dann zum Studium nach Frankfurt gezogen. Hab dann hier Wirtschaftswissenschaften studiert an der Goethe-Universität und dann auch da relativ früh so meine ersten Gehversuche unternehmerisch gemacht. Und inzwischen bin ich 30 Jahre alt und schon ein bisschen weiter im Unternehmerischen, aber immer noch voll im Startup-Fieber.
Jawohl, vielen Dank dafür. Genau danach bist du ja an die Frankfurt School of Finance gegangen, hast deinen Master in Marketing und Marketing Management gemacht. Dann haben wir wieder so einen Bachelor-Master-Studiengang Gründer dabei. Würdest du sagen, dein Studium hat dich auf die Gründung vorbereitet? Du hast gesagt, erste Gehversuche schon beim Bachelor, das heißt, dieses Unternehmer Gen steckt schon, hat schon früh in dir gesteckt. Hat es dich weitergebracht?
Also da möchte ich dich erstmal ganz kurz korrigieren. Ich habe zwar meinen Master begonnen an der Frankfurt School, aber ich habe ihn dort nicht mehr abgeschlossen. Und zwar wegen meinen unternehmerischen Tätigkeiten. Das hat sich damals, und deswegen ist die Frage auch ganz gut, sehr, sehr deutlich gezeigt, dass das Masterstudium mir in dem Moment nicht mehr wirklich weiterhelfen kann, wie ich vielleicht auch meine unternehmerische Tätigkeit entwickeln möchte. Und der Bachelor war für mich eine sehr solide Grundlage, würde ich jetzt einfach mal sagen, einfach in der Art, selbstständig zu arbeiten, sich in Gruppen immer wieder auf Dinge vorzubereiten und einfach auch, ja, ich sag mal, so es klingt jetzt ein bisschen einfach oder platt, aber einfach mal so ins Leben reinzukommen. Ich finde, so ein Studium gibt einfach eine gute Lebensbasis und deswegen will ich es nicht missen. Aber es hat mich jetzt nicht explizit auch in dem, was man gelernt hat, auf meine unternehmerischen Herausforderungen vorbereitet. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil selbst mit Schwerpunkt Management Marketing und auch mit Fächern Entrepreneurship hat man weniger, zumindest im Bachelor, Dinge aus der Praxis mitnehmen können, die einem hätten ja schon helfen können, gerade in der Gründung oder steuerlich. Ja, diese ganzen Themen, die vielleicht dann auch manchmal unangenehm werden, wenn man das erste Mal gründet. Leider ein bisschen wenig Vorbereitung. Aber trotzdem will ich es nicht missen. Es war eine gute Grundlage.
Ja, das ist ein Thema. Das kann ich so auch bestätigen, ein Stück weit. Ich mache ja meinen Master aktuell in Entrepreneurship. Und in manchen Bereichen fehlt mir so ein bisschen so die Hands-on-Mentality. Ob es jetzt nur der deutsche Markt ist oder generell weltweit, ist ja egal, aber dass man wirklich darauf vorbereitet wird, was man alles machen muss, wenn man ein Startup gründet und nicht nur die reine Idee zum Geschäftsmodell und so weiter. So aus deinem Sprech habe ich jetzt schon rausgehört, für dich war auch relativ früh klar, dann die Schiene Unternehmertum zu wählen. War das für dich schon nach deinen ersten Gehversuchen im Bachelor klar, dass du den Weg auch voll einschlagen willst? Kam das dann so zusammen mit dem, dass deine Social Accounts auch gewachsen sind, dass du gesagt hast, ich schlag die Schiene voll ein, oder war da trotzdem irgendwo im Hinterkopf noch der Gedanke, vielleicht ist es doch irgendwann die Corporate-Karriere?
Ja, also ich habe damals eben, wann war es, Ende des ersten Semesters, angefangen zu modeln und Studentenpartys aufzusetzen in Frankfurt. Und das waren eben so die ersten Gehversuche. Und die Studentenpartys haben sich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Im Modeln wurde irgendwann Social Media immer wichtiger. Dann gab es da eine Symbiose. Also unsere Partys haben wir beworben über Social Media. Mein Social Media ist immer weiter gewachsen. So, das heißt, ich konnte im Prinzip sehr, sehr früh so diesen Weg in diese, ich nenne es mal, auf den digitalen Social Media Plattformen einschlagen und für dann eben Partys und Modeln sehr gut schon nutzen, um da auch Jobs zu generieren und auch damals die Partys deutschlandweit, und wir haben sogar auch außerhalb von Deutschland Partys gemacht, das sogar hoch zu skalieren während dem Studium. Und nach dem Abschluss war für mich eigentlich relativ klar, ich mache das einfach weiter und guck mal, was ich da noch machen kann. Aber es hat sich damals halt schon sehr unsicher angefühlt, weil alle meine Kommilitonen sind entweder direkt in den Master weiter oder hatten schon irgendwie einen richtig guten Arbeitsvertrag. Und ich war so, okay, ich model und mache Partys und es entwickelt sich ganz gut, aber was ist, wenn es morgen nicht mehr so gut ist, ja? Deswegen hat sich dann auch damals, das hat sich zwar ganz gut entwickelt und auch Social Media wurde immer wichtiger, so für mich persönlich, aber auch von meinem Einkommen her, und es hat alles sehr gut funktioniert, aber dennoch hatte ich dann so das Gefühl, oh, vielleicht brauche ich noch den Master, um nochmal so eine Stufe draufzusetzen, als Fallback im Prinzip, aber nicht wirklich, weil ich davon jetzt überzeugt war, dass mir das persönlich noch weiterhilft, sondern da bin ich eher so hands-on, learning by doing und lieber Fehler machen und dann daraus lernen und dann was anderes machen und einfach tun. So, das ist eher so meine Mentality. Genau, deswegen, also so die Kombination im Studium mitzunehmen und sich dann aber vielleicht doch schon darauf zu fokussieren, hey, mir liegt es, unternehmerisch was zu machen, wenn ich eine Idee habe und ein gutes Konzept und ich arbeite da dran und habe gute Partner, dann wird da draus was, und daran auch zu glauben, das war schon relativ früh und deswegen dann auch schon sehr tief in mir drin, dass ich gesagt habe, nach dem Studium, komm, ich ziehe das jetzt durch und guck mal, was so die nächsten Steps sind, dass es sich alles noch besser festigt und noch ein bisschen größer alles wird.
Und ich glaube, du bereust es auch nicht, den Weg dann gegangen zu sein mit Flapgrip und die Partykarriere an den Nagel zu hängen, oder?
Nee, absolut. Also gar nicht. Es war absolut die richtige Entscheidung. Rückblickend hätte ich es nicht anders gemacht. Ja, natürlich hätte man vielleicht gesagt, ich bin immer so ein Mensch, ich tanze immer wieder auf vielen Hochzeiten, auch aktuell. Und vielleicht könnte man, im Prinzip hätte, wenn ich zurückblicke, hätte man auch sagen können, fokussiere dich auf eine Sache und guck, wie groß du die machen kannst und dann das nächste. Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch immer noch, ist es so für mich, ich bin sehr kreativ, ich will sehr viele Dinge umsetzen. Und gleichzeitig bietet dir das auch die Möglichkeit, dass du verschiedene Dinge, die vielleicht erstmal so aussehen, als würden sie gar nicht zusammenpassen, sich doch sehr gut ergänzen und Synergien schaffen. Und genau so ist jetzt auch immer noch das Fundament von all dem, was wir hier tun, was ich tue.
Ja, dann wollen wir natürlich auch über Flapgrip sprechen. Ihr seid ja unter anderem bekannt aus Die Höhle der Löwen, auch schon unser zweiter Gründer bist du im Podcast. Erster war Dr. Tim Breker mit Vital, war auch bei Die Höhle der Löwen. Wie kam es denn zu dem Auftritt? Mit welchen Erwartungen bist du in den Pitch gegangen? Seid ihr zufrieden mit Ralf Dümmel, der damals bei euch eingestiegen ist als Angel?
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz davor. Flapgrip an sich wurde als Agenturprojekt gestartet aus unserer Social Media Agentur Reach Circle, die es auch immer noch gibt, die wir jetzt auch umstrukturiert haben, wo wir einfach, sage ich mal, die Skills, die wir hatten in den Bereichen Social Media und auch E-Commerce mit meinem Partner hands-on mal umsetzen wollten auf ein Produkt, was auch zu uns und zu mir passt, zu meiner Community, wo wir gemerkt haben, okay, da ist ein Need, da können wir eine Lösung für finden, dass wir eine Smartphone-Halterung haben, die vielleicht multifunktionaler ist als alles andere, was so auf dem Markt existiert. Und dann ging das alles relativ schnell. Also wir hatten die ersten Prototypen irgendwie, ich glaube, im Oktober 2019, und Ende des Jahres waren wir am Start, und in 2020 haben wir die ersten Testphasen gemacht mit eigenen Ads, die wir geschaltet haben, mit den ganzen Creatives, die wir auch selbst produziert haben. Und dann kam innerhalb von, ich glaube, 6 Wochen, also ich glaube schon im Februar oder Ende Februar, kam ein Anruf, ein verpasster Anruf von der Produktionsfirma von Die Höhle der Löwen, wo gefragt wurde, ob wir uns grundsätzlich vorstellen könnten, mit Flapgrip in die Show zu kommen. Und wir waren sehr überrascht, weil ich verfolge Höhle der Löwen schon sehr lange und konnte mir das auch immer mal vorstellen, da mal zu sein. Aber ich dachte immer, es geht immer darum, dass man sich aktiv selbst bewirbt und man hat keine Chance, dass man vielleicht gescoutet wird. Aber deswegen ist vielleicht ganz cool, also man wird auch gescoutet. Danach muss man sich auf natürlich noch ganz normal auch bewerben. Das haben wir dann alles gemacht. Aber auch das ging dann mega schnell. Also so von der ersten Ansprache bis zur Bewerbung und dass wir dann genommen wurden, das waren wenige Wochen. Und dann auch noch ganz wenige Wochen, bis wir dann plötzlich schon da waren. Ja, und deswegen, wenn man auf deine Frage zurückkommt, die Erwartungen waren damals gemischt, weil wir unglaublich wenig Zeit hatten in der Vorbereitung. Also effektiv hatten wir montags einen Anruf und da wurde gefragt, könnt ihr donnerstags zum Dreh kommen? Und zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht mal genau, wer sind eigentlich die Löwen der Staffel. So, ja. Natürlich kennt man die Löwen, aber man weiß ja dann auch nicht unbedingt, wer ist an dem Tag da. Man muss sich informieren, man will vielleicht nochmal 20 Pitches von anderen Gründern gucken. Man muss sich vorbereiten, man muss alle Kennzahlen wissen und so weiter und so fort. Und dann hatten wir wirklich extrem wenig Zeit. Deswegen hatten wir gemischte Gefühle, ob wir bereit dafür sind. Aber wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt einfach. Das war jetzt ja auch kurz vor Lockdown damals. Wir haben einfach gesagt, hey, wenn wir es jetzt nicht machen, haben wir vielleicht keine Chance mehr dazu. Deswegen haben wir es einfach durchgezogen, waren dann donnerstags da und haben einfach gesagt, wir machen das Beste draus. Und wir hatten schon im Gefühl, dass das Produkt möglicherweise sehr gut ankommen kann, auch die Konstellation. Aber wir wussten nicht, können wir jetzt ad hoc so gut überzeugen, wie wir überzeugen konnten. Ja, wir hatten 3 Angebote und sind dann mit Ralf gegangen, der auch unser Wunschlöwe war. Und wussten in dem Moment eigentlich, wo er sich auch gemeldet hat und gemeint hat, hey, er macht uns ein Angebot, das wird wie die Faust aufs Auge passen. Und so war es und ist es auch. Also wir haben einen Vertriebspartner gesucht für den gesamten Einzelhandel, für den ganzen Offline-Handel letztendlich. Und wir wollten uns auf unser Kerngeschäft E-Commerce, Vertrieb über Social Media fokussieren. Deswegen, das hat schon sehr, sehr gut gematcht. Direkt. Und so war im Prinzip die Story kurz und trotzdem dann auch die Arbeit danach noch sehr, sehr lang und viel und viele schlaflose Nächte natürlich, bis wir dann auch die Ausstrahlung hatten. Ja, weil das vergessen ja auch immer viele. Für einige Gründer liegt dazwischen ein Jahr oder länger. Für uns lagen dazwischen letztendlich nur wenige Monate von März bis Ende August. Und in der Zeit musste natürlich extrem viel noch passieren.
Wie lang zieht sich dann so ein Due Diligence Prozess, wenn ihr in der Sendung den Zuschlag kriegt und wenn dann danach, sage ich mal, die Prüfer ankommen und doch mal sehen wollen, was da wirklich bei euch passiert?
Tatsächlich ging das mit Ralf sehr schnell. Also wir saßen 2 Wochen nach der Aufzeichnung schon zusammen. In der Zeit ist, also vorab mussten wir natürlich alles zuschicken. In diesen 2 Wochen wurde letztendlich alles geprüft. Und dann saßen wir den gesamten Tag gemeinsam mit Ralf und den wichtigsten Leuten aus seinem Team zusammen und sind alle Themen durchgegangen, auch alle Fragen, die sie an uns hatten, kritische Punkte, alle durchgegangen, von unserer Seite natürlich auch. Und letztendlich an dem Tag war uns klar auf beider Seiten, es wird funktionieren, wir sind uns so einig, es geht jetzt nur noch um ein paar Details und die wurden in den Wochen danach ausgehandelt. Aber so das grobe Ganze stand im Prinzip schon innerhalb von 2 Wochen.
Ja, das klingt alles sehr problemlos. Gab es denn in der Zeit der Gründung irgendwelche Probleme, auf die ihr gestoßen seid? Wo gab es so einen gewissen Zwiespalt auch? Oder ihr seid ja mehrere Gründer, wo habt ihr euch irgendwo, wo seid ihr an einen Punkt gekommen, wo es halt einen Konflikt gab? Gab es überhaupt welche? Kannst du da vielleicht einen kleinen Einblick geben?
Also ich glaube, man muss wirklich sagen, im Großen und Ganzen war es wirklich problemlos. Also das sind wirklich, manchmal läuft dann alles gut an der Stelle. Ja, also natürlich hat man, sag mal, Herausforderungen einfach. Aber grundsätzlich Probleme in der Gründung gab es im Prinzip nicht. Wir mussten ja nur die Flapgrip GmbH als Ausgründung im Prinzip aus der Reach Circle machen, sodass wir sauber alles trennen konnten für das Produkt. Alles natürlich ein bisschen mit Admin-Arbeit verbunden, viel Verwaltung, viele Verträge, vieles hin und her. Aber wenig, wo wir gesagt haben, oh, damit fühlen wir uns total unwohl oder darum müssen wir jetzt richtig hart kämpfen, sondern es war schon wirklich sehr fair für uns gestaltet. Man könnte aber vielleicht auch sagen, weil es gibt bestimmt auch Gründer, die würden es ganz anders formulieren oder ich weiß es auch, dass es für manche nicht ganz so einfach ist. Wir haben es auch so gesehen, für uns als Chance, in dieser ganzen Materie, in dem ganzen Startup, in der ganzen Startup-Szene auch Fuß fassen zu können und haben uns auch an manchen Stellen, das kann man ganz offen kommunizieren, auch gesagt, hey, das ist jetzt auch eine gute Chance für uns. Wir sind in der vielleicht auch minoren Lage in bestimmten Situationen, wo man vielleicht auch mal was schlucken muss fürs große Ganze. Ja, das kann man ja schon so sagen. Ich meine, wenn es um Vertragsverhandlungen geht, gibt es immer mal die Position, wo der eine stärker ist und der andere schwächer. Und dann geht es darum, wie ist die Einstellung dazu, was bewirkt es fürs große Ganze. Deswegen, das sind jetzt eher so Kleinigkeiten, wo wir auch gesagt haben, komm, wir machen das jetzt so, weil fürs Bigger Picture tut es uns gut. Und natürlich macht man trotzdem auch kleinere Fehler, ne? Also das sind dann so Kleinigkeiten, wo man dann sagt, hey, das hätte man vielleicht noch mal anders machen können oder ja. Aber das sind wirklich so, das kennt man ja immer, das gibt's ja auch immer.
Ja, das finde ich aber auch genial. Das sind so die Daily Learnings, die man aber dann bei der nächsten Gründung oder beim folgenden Projekt anders macht. Wenn wir jetzt dann mal zurückgucken, so seit der Gründung, du hast ja gerade gesagt Ende 2019, dann Anfang 2020 ging's los mit Flapgrip. Jetzt gute anderthalb Jahre, dazwischen eben der Publicity-Push, sage ich mal, durch Höhle der Löwen. Wie zufrieden bist du mit dem Ganzen? Hat es sich besser entwickelt, als du dir vorher gedacht hast? Oder trifft es genau deine Erwartungen? Gerade auch was die Skalierbarkeit oder die Skalierung von euch angeht, dann der Schritt in den Einzelhandel und Online-Retail. Beides zusammen.
Ich glaube, das muss man so ein bisschen in zwei oder drei Stufen sehen, weil die erste Stufe war letztendlich die gesamte Vorbereitung auf die Ausstrahlung und alles, was damit zusammenhängt. Und damals hatten Jem und ich uns das Ziel gesetzt, wir wollen wirklich jedes Element, was wir kontrollieren können, so gut wie möglich vorbereiten. Das heißt, wir wollten eine riesige Social-Media-Kampagne haben. Alle Creatives mussten on top sein. Der Shop sollte, so gut es geht, darauf vorbereitet sein, dass eine Ausstrahlung halt auch extrem viele Visitor bringt. Da waren wir mit Shopify sehr happy. Es sollte natürlich auch Conversion-optimiert sein. Es war also alles, diese ganze E-Commerce-Seite sollte einfach funktionieren. Warenwirtschaft, Versand, das war ein riesiger Knackpunkt. Wir haben den Versand selbst gemacht. Das war eine Katastrophe. In den Wochen danach waren dann ultra froh, dass wir einen guten Logistikpartner gefunden hatten, in den kritischen Monaten danach auch noch, weil wir extrem überlaufen natürlich waren. Das war so ein Knackpunkt. Das heißt, es war wirklich viel erstmal auf diesen Tag der Ausstrahlung. Natürlich mit Ralfs Team den gesamten Offline-Handel abdecken, dass das alles passt, dass die Presse PR passt. Also alle diese Zahnrädchen sollten optimal auf diesen Tag X zusammengreifen. Das war so die erste Stufe, weil wir dann wussten, dann schießen wir erstmal durch die Decke und dann let's see, was danach passiert. Es gab Prognosen von Ralfs Team, wie sich das verhält, dass sich die Visitor oder vielleicht auch die Orders vielleicht innerhalb von 24 Stunden schon mehr als halbieren, an dem Tag danach wieder halbieren. Man muss ja Anhaltspunkte suchen, wie man überhaupt seine Produktion kalkuliert, wie viel Ware man überhaupt braucht. Und wir haben uns gesagt, okay, wenn wir es schaffen, mit unserem Shop und auch Amazon möglichst lange diese erste Welle reiten zu können, dann haben wir alles richtig gemacht. Und dann gucken wir, was dann passiert. Und natürlich ist es so, man geht ganz nach oben und dann droppt man natürlich. Und dann ist die Frage, wie schnell droppt man? Wann findet man seine Baseline wieder? Was ist die neue Realität nach Höhle der Löwen? Und kommt man dann wieder ins Wachsen rein und auch ins Skalieren? Und das war, wie gesagt, Ende August, 31. August war die Ausstrahlung. Der September war vollkommen verrückt. Der Oktober ging dann natürlich schon runter. Und irgendwann hat man dann so gemerkt, okay, jetzt sind wir im November, jetzt haben wir irgendwie so eine Baseline und jetzt müssen wir wieder nach oben kommen. Und im Dezember sind wir dann durch internationale Ads, was jetzt unseren Shop angeht, halt auch wieder deutlich nach oben gegangen, sodass wir dann auch gesagt haben, okay, wir haben eine ganz gute Durchdringung in Deutschland jetzt schon, durch TV, durch Handel, durch Online und jetzt gehen wir auch nochmal international weiter. Und das war so, sage ich mal, die dritte Stufe, die wir jetzt auch seitdem weiter verfolgt hatten, jetzt in 2021. Einfach, dass wir international skalieren, den Shop stabil halten, Amazon stabil halten und immer wieder gute Handelsvolumina natürlich auch bekommen. Das ist die Herausforderung auch aktuell.
Aber da hört man auch raus, kann es mir auch sagen, wenn ich das falsch interpretiere, dass ihr die Erwartungen von Ralfs Team deutlich übertroffen habt in den Tagen danach, weil du hattest gerade gesagt, das Team hatte also ausgerechnet, dass es sich dann halbiert und du sagst jetzt, okay, die Monate waren schon sehr wild und dann kam es erst zwei Monate später zu so einem durchschnittlichen oder einer geraden Linie an Abverkäufen?
Ja, also da müsste man natürlich nochmal Ralf fragen, was er dazu sagt, aber zu uns hat er gesagt, dass wir sehr, sehr gut performt haben. Das war auch unser Eindruck. Und wir hatten da natürlich einige Vorteile, natürlich auch viel Aufmerksamkeit der Presse, vielleicht deutlich mehr Aufmerksamkeit auch als bei anderen Startups, vielleicht auch durch mich als Influencer. Dann hatten wir noch einen dreitägigen Dreh, der uns begleitet hat, wo wir dann dieses Jahr nochmal eine Doku hatten. Das heißt, dann hatten wir nochmal so einen Peak. Wir haben auf allen Plattformen, wo wir verkauft haben, gut performt, selbst auf QVC. Das heißt, das war schon alles sehr, sehr deutlich auf grün und glaube ich auch überdurchschnittlich gut in dem Moment. Natürlich auch ein super dankbares Produkt für die Masse. Theoretisch kann der Flipgrip jeder haben. Jeder hat im Prinzip ein Smartphone. Es ist nicht teuer. So, das hat natürlich geholfen, dass natürlich viele Leute gesagt haben, komm, nehme ich mit, egal ob offline oder online. Die Schwierigkeit besteht tatsächlich dann nur darin, dass man, wenn man es auf den Shop bezieht, diese Performance hochzuhalten. Und da kann man auch offen sprechen, das ist nicht so einfach. Gerade auch, wir kommen sehr stark von der Social Media Performance Marketing Seite und dort ist es nicht so einfach, einen niedrigen Warenkorb im Shop profitabel hoch zu skalieren. Das ist sehr saisonal, das war jetzt unser Eindruck. Also auch wir kämpfen haben Anfang des Jahres mit einem deutlichen Dip erstmal gekämpft, dann hatten wir Doku-Ausstrahlung, dann ging wieder alles hoch. Und jetzt im Sommer halten wir uns stabil, aber auch wir bauen natürlich schon ein Stück weit auch auf Q3 jetzt und Q4 im Weihnachtsgeschäft, weil wir da sehr gut performt haben. Merken aber, und das ist auch dann einfach auch die Wahrheit, dass ein One-Product-Store oder auch mit den Hüllen in Ergänzung, das hat eine Halbwertszeit und das hat auch nur eine Limitierung, wie wir das Ganze skalieren können, ja, aus unserer eigenen Kraft. Ja, das, also wenn man jetzt, ich will jetzt gar nicht zu weit vorgreifen, aber momentan ist es so, dass wir auch für uns gesagt haben, Flipgrip hat uns unglaublich viel ermöglicht, bietet für uns immer noch viele Potenziale, aber wir können sie alleine so gar nicht mehr so gut ausschöpfen und überlegen momentan auch, ob wir sagen, hey, es gibt viele Aggregatoren da draußen, die Amazon Listings spannend finden, die 2C-Brands spannend finden, ob wir vielleicht auch verkaufen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Ja, gute Überleitung schon zum nächsten Thema, was mich auch interessiert. Also potenziell überlegt ihr da an so eine Brands Group, das habe ich gerade gar nicht im Kopf, wie sie heißt, aber da gibt es mehrere da draußen, die eben solche Brands ja aufkaufen und dann bei sich eben die Synergien intern heben. Ne?
Genau, also das ist für uns auf jeden Fall denkbar da sind wir auch aktiv in Gesprächen. Da muss man aber dann auch sehen, passt es so oder nicht. Für uns ist es auch fein, wenn wir es jetzt Flipgrip so auch weiterführen, wie es jetzt ist. Aber unser Ziel ist aktuell weniger, dass wir sagen, wir wollen eine riesige Smartphone-Zubehörwelt gestalten, als, sage ich mal, mit unserem sehr guten Produkt die verschiedenen Channel, die wir haben, weiterhin gut zu bespielen, vorsichtig skalieren und uns tatsächlich dann auch auf neue Projekte jetzt zu fokussieren. Ja, wir sind heiß auch nochmal auf neue Dinge und das ist definitiv jetzt gerade auch eine spannende Phase für uns.
Also wieder zu dem Thema zurück, was du am Anfang gesagt hast, dass du gerne auf mehreren Hochzeiten tanzt. Sprich, es gibt weitere Business Cases, da ist etwas in der Pipeline. Wer deine Social Accounts verfolgt, wird es wahrscheinlich schon gesehen haben. Es geht in eine, ich würde sagen, komplett andere Produktrichtung. Stichwort sind, glaube ich, Diamanten und Schmuck. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was da schon in der Pipeline ist.
Sehr gerne. Also offiziell ist ja noch nicht wirklich viel kommuniziert, deswegen ist es auf jeden Fall ein bisschen Insights, die ich jetzt geben kann. Der offizielle Launch ist für Mitte, Ende Oktober geplant und wir gehen tatsächlich in die Richtung, dass wir Fine Jewelry, also wirklich echt Goldschmuck mit Diamanten eine Brand aufbauen möchten, aber von einem ganz anderen Angle. Und zwar sagen wir, diese Zeit der geminten Diamanten ist vorbei und sagen wir, seit 4 bis 5 Jahren besteht die Möglichkeit, dass man laborgezüchtete Diamanten, die chemisch-physikalisch 1:1 das gleiche Produkt sind, wie die geminten Diamanten, die aus der Erde kommen, die eben im Labor herzustellen unter ganz anderen Bedingungen, auch unter ganz anderen Nachhaltigkeitsanforderungen, die wir an die neue Brand haben, so dass wir sagen, wir wollen so eine Art Sustainable Created Diamonds Brand aufbauen mit recyceltem Gold und einen ganz anderen Ansatz fahren, als man es vielleicht von einem bisherigen, ja, ganz normalen Labor, gemienten Diamanten mit Goldschmuck Brands halt kennt. Also ein ganz neuer Ansatz, der in Deutschland noch kaum vorhanden ist. Also wir kennen ganz, ganz wenige Teams im Prinzip, die daran arbeiten. International natürlich gibt es da auch schon ganz gute Vorbilder, daran kann man sich orientieren. Wir haben trotzdem auch den Ansatz, dass wir sagen, Paulina, meine Verlobte, ist auch mit an Bord, dass wir vermessen, wenn wir sagen würden, wir nur als ich nenne es mal als Männer versuchen jetzt eine Schmuckbrand so aufzubauen, sondern wir haben schon auch gemerkt, und das ist auch so eine Philosophie von mir, man braucht immer die richtigen Partner, wenn man gute Erfolge erzielen möchte. Und da haben wir jetzt ein echt tolles Setup mit einem wunderbaren Produzenten hier in Deutschland, der auch bei uns beteiligt ist, und haben einfach das Gefühl, das ist der nächste Schritt. Das ist ein ganz anderes Produkt, aber es bietet so viele schöne Möglichkeiten, wirklich auch eine Brand zu kreieren, eine richtige Bewegung vielleicht auch in Kraft zu setzen, wo wir natürlich bei Flapgrip auch ein Stück weit limitiert waren. Ja, das ist schon beachtlich, glaube ich, was wir da geschafft haben, auch was von der Community her möglich ist, aber mit einer Brand, die eine eigene Linie hat, die ein spannendes Produkt hat, einen ganz neuen Ansatz für die neue Generation, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, die sich trotzdem vielleicht schmücken möchten oder wo Leute auch sagen, es geht um Engagementringe, Verlobung, ja, Jahrestage, Meilensteine, wo man sich belohnen oder andere belohnen möchte, einfach was Schönes zu schaffen, was noch nicht viele bisher gemacht haben.
Und so wie ich das raushöre, wird es dann wahrscheinlich auch kein One-Product-Shop, sondern auch mit einem größeren Produktportfolio, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr ausleben kann, anstatt immer nur Variationen von dem Produkt selbst zu machen, sondern auch ganz unterschiedliche Produkte dann kreieren kann. Jetzt habe ich genauso ein kleines Intro in das Produkt schon gesehen über deinen Influencer-Account. Und da stellt sich mir die Frage, wie funktioniert das zusammen? Vielleicht ein kleiner privater Einblick auch da rein, weil 225.000 Instagram-Follower müssen ja auch irgendwie bespielt werden, sage ich mal. Da müssen ja Beiträge geschaffen werden. Hast du ein riesiges Social-Media-Team, das dahinter steckt? Wie läuft das zeitlich ab mit der einen Rolle als Geschäftsführer, mit der anderen Rolle als Influencer? Genau, wie sieht's da bei dir aus?
Zeit ist auf jeden Fall das Stichwort, weil ich habe für meinen Account kein riesiges Team hinter mir, sondern nur mich selbst, noch nicht mal mehr ein Management. Ich manage mich selbst. Auch das hat Gründe, weil es immer wieder Synergien gibt, entweder für die Social Media Agency oder jetzt auch für die neue Brand. Ich habe das gerne so in meiner Hand. Aber natürlich ist es so, dass ich mich zeitlich da sehr stark splitten muss. Wo man jetzt argumentieren könnte, dass vielleicht manchmal dann die Qualität leidet. Ich versuche aber, dass ich da meine Energie einfach immer sinnvoll aufteile. Also ich arbeite einfach auch sehr viel. Ich nutze das Wochenende viel für Produktion für Instagram. Und viele der Dinge, die über die Jahre sich auch entwickelt haben, also wie kreiere ich meinen Content, wie lange brauche ich auch für Bearbeitung von Bildern und Videos, das mache ich ja alles selbst. Das hat sich einfach so entwickelt, dass ich da, sage ich mal, sehr effizient auch bin und sich das dann immer ganz gut ergänzt. Ich merke aber auch aktuell, dass das neue Thema erfordert schon sehr, sehr viel Zeit. Und deswegen möchte ich hier auch, sage ich mal, deutlich auch noch den Switch nochmal hinkriegen in den nächsten Monaten und hoffentlich auch Jahren, dass man mich dann auch auf Instagram nochmal ein bisschen anders wahrnimmt. Ich vielleicht auch an Kooperationen noch weiter zurücknehmen würde, dass ich sage, hey, ich fokussiere mich eben dann doch noch mehr auf meine unternehmerische Tätigkeit, teile dort mit meiner Community mehr, weil ich da auch merke, dass da super spannendes Feedback immer kommt. Also es ist im Prinzip egal, welche Herausforderungen wir gerade haben, wen wir gerade suchen, wo wir gerade Unterstützung brauchen. Ich rufe es einmal in die Welt über meine Instagram-Story beispielsweise hinaus und ich kriege immer was qualitativ Hochwertiges zurück. Ich finde immer super Leute und das ist halt ultra spannend. Und ich glaube, das ist am Ende das wahre Asset. Die Brand-Deals machen mir Spaß, weil ich ein kreativer Mensch bin. Aber noch mehr Spaß macht mir wirklich, was jetzt zu schaffen, was dann auch hoffentlich die nächsten Jahre und vielleicht noch länger so meinen Lebensinhalt auch bestimmt und ich das dann auf Social Media noch mitteile. Also ich hoffe einfach, dass es noch weiter zusammenschmelzt, als es auch jetzt schon ist.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass es wirklich ein Stück weit als ein Asset zu betrachten ist, sogar als ein starkes, wenn du eben eine starke Community hast, die auch wertvollen Input dir gibt, wenn du eben den Content rausgibst.
Immer.
Das, ist gerade so die Überleitung zum nächsten Thema. Wo siehst du dich so in 10 Jahren? Was sind da die langfristigen Ziele unternehmerisch, privat? Ist es vielleicht so der Fall, dass du noch weitere Business Cases da auch planst oder Serial Entrepreneur werden willst oder Business Angel? Wo siehst du dich?
Also ganz, ganz privat sehe ich mich erstmal nächstes Jahr mit Paulina auf den Malediven oder so in der Hochzeitsreise, weil ich mich auch darauf sehr freue. Wir sind ja verlobt und also aus privater Sicht freue ich mich wirklich sehr darauf. Und unternehmerisch würde ich mich freuen, wenn die Themen, die wir jetzt gerade angehen, also die neue Brand auch die Agentur, die sich ganz gut entwickelt, weil wir einen neuen Co-Founder noch eingenommen haben, dass das sich einfach schön weiterentwickelt und die neue Brand vielleicht wirklich, ich stelle mir das immer noch vor wie so ein weißes Blatt Papier in dem Space, dass wir ein richtig fetter schwarzer Punkt auf jeden Fall da drauf werden und auch das Bewusstsein, dass es eben eine neue Produktkategorie gibt, die super spannend ist, dass wir das den Menschen in den Kopf auch setzen, dass sie merken, hey, da gibt's eine mega gute Alternative zu den bisherigen Produkten und wir haben das geschafft. So, das ist glaube ich so für die nächsten Jahre. Und wenn man dann noch weitergeht, dann hätte ich schon mega Lust darauf, die Seiten vielleicht zu wechseln. Weil eine Sache habe ich immer gemerkt, ich bin ultra begeisterungsfähig für ganz, ganz viele Themen. Also wenn wir jetzt wahrscheinlich irgendwie im Off eine halbe Stunde über Ideen sprechen würden, dann hätten wir irgendwie ein Thema, wo wir morgen dran arbeiten wollen. Und ich glaube, diese Begeisterungsfähigkeit ist auch wichtig für einen Angel oder einen Investor oder vielleicht auch einen Zusammenschluss mit anderen, die sagen, hey, vielleicht kann man einen Former aufbauen oder so in so eine Richtung zu gehen, ist ultra spannend für mich in den nächsten 10 Jahren. Also im Prinzip irgendwann die Seite wechseln zu können, um dann Leuten zu helfen, die coole Ideen haben, die einen selbst mitreißen, wo man selbst mithelfen wollen würde, aber wo man weiß, hey, man kann ja nicht alles machen, aber vielleicht kann man helfen mit Netzwerk, mit Know-how, mit all dem, was man dann schon an Erfahrung hat und vielleicht auch mit ein bisschen Kreativität im Prozess.
Oder vielleicht auch in ganz ferner Zukunft auf einem ganz bestimmten Sessel in einer ganz bestimmten TV-Show. Wer weiß. Ja, Phil, vielen Dank für diese vielen Insights in dein Leben. Vielen Dank für diese vielen Insights in FlapGrip, dich als Influencer und auch privat. Vielen Dank für diese Einblicke. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Interview mit dir. Wir wollen aber jetzt noch in unsere Private Insights starten. Wir haben 6 Fragen für dich vorbereitet, 3 unternehmerische und 3 private. Und wenn du bereit bist, würden wir damit jetzt anfangen.
Sehr gern.
Zum Unternehmensaufbau, jetzt so auf Basis deiner Erfahrungen, würdest du lieber bootstrappen oder Investorengelder nehmen?
Soweit es geht, bootstrappen und dann gerne auch Geld einsammeln, um vielleicht schneller dann voranzukommen.
Dann der perfekte Ort zum Gründen. Ist Frankfurt die perfekte Stadt zum Gründen oder würdest du doch eine andere Stadt jetzt mal in Deutschland erstmal nur auswählen?
Für uns und für mich ja, weil hier tiefe Wurzeln sind, wir super gut vernetzt sind und ich glaube, das ist immer sehr, sehr wertvoll. Also ich würde nicht nach Berlin ziehen, nur um dort dann da reinzudippen, sondern ich würde da hingehen, wo ich gute Wurzeln habe.
Wie managst du deinen Tag? So, was ist so dein Daily Schedule? Hast du bestimmte Helfer oder Tools, die man noch nicht kennt vielleicht, die du empfiehlst, um alles im Griff zu haben?
Also unser Prozessoptimierer für Tools ist tatsächlich Jem. Er sagt mir dann immer, mach das, dann bist du effizienter. Deswegen machen wir viel mit beispielsweise Asana. Wir haben jetzt Notion, wo wir unsere ganzen Notes von allen möglichen Geofixes und so weiter zusammentragen. So versuchen wir uns noch ein bisschen besser zu organisieren in den Tasks, gerade auch, weil es viele verschiedene Themen sind.
Ja, dann kommen wir jetzt zu den privaten Fragen. Es geht um Autos. Jaguar F-Type oder BMW i8? Wer ist der Favorit?
Das ist natürlich eine tricky Frage. Aktuell würde ich sagen sogar der i8.
Ja, wir verfolgen deine Stories sehr gerne und da kam das auf.
Das ist auch eine fiese Frage. Am liebsten beide, ja.
Ja, habe ich mir auch gedacht, dass du dich schwer entscheiden kannst. Rom oder Mailand, wo zieht's dich eher hin? Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass du schon in Mailand warst.
Ja, ich habe in Mailand tatsächlich auch früher gearbeitet als Model, immer wieder dort gewesen. Deswegen, Mailand hat auf jeden Fall einen speziellen Platz, auch in meinem Herzen. Aber Rom oder Mailand, Rom, weil einfach die Kultur und der Vibe, das Ganze, was man da so aufnimmt, die Inspiration, die man aus Rom zieht, einfach viel größer noch ist.
Und Star Wars oder Matrix, welcher Film ist dein Lieblingsfilm?
auch mega schwer. Ich liebe beides. Ich habe die Matrix geliebt und oder liebe die Matrix und natürlich auch Star Wars. Also wirklich schwer. Am liebsten hätte ich mir von beiden nochmal irgendwelche weiteren Episoden. Insofern beides.
Okay, Matrix, welcher Teil?
Der erste.
Und Star Wars?
Und Star Wars, oh, fies. Fies, ich glaube, weil ich so ein bisschen aus meiner Kindheit tatsächlich Episode 1 bis 3, auch wenn das viele vielleicht nicht bestätigen würden, aber es ist so, es hat so ein bisschen meine Kindheit geprägt.
Ja, fiese Fragen, dafür sind wir im Rheinland-Valley bekannt. bei mir ist es tatsächlich auch der dritte, den fand ich persönlich am besten von der Star Wars-Reihe. Ja, vielen Dank an dieser Stelle für das Interview nochmal. Wir verabschieden uns, wünschen dir noch eine herrliche Woche und bis dann.
Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.